Das Jazzgespräch.
Recording in progress. Schönen guten Abend zum 38. Jazzgespräch oder so. Hallo ihr da draußen und hallo Dieter.
Servus Stefan, auch von mir einen lieben Gruß an euch da draußen. Eigentlich schon viel Arbeit hinter uns und das heutige Thema, da ist man beim drüber nachdenken und beim Vorbereiten bewusst geworden, wir machen das ganz lustig. Wir widmen uns einem Thema, das wir bis jetzt so noch gar nicht angegriffen haben. Und während wir es angreifen, machen wir nicht eigentlich den Mainstream dieses Themas, sondern wir gehen gleich einmal in die Seitenarme dieses Themas hinein.
Ja, und ich habe mich gefragt, nachdem ich das durchgehört habe, und es war eine relativ lange Liste, die du da vorgegeben hast, warum tun wir das eigentlich?
Naja, also dafür gibt's schon eine gute Antwort. Es handelt sich nämlich um eine der wichtigsten Strömungen des Jazz, der wir uns heute zuwenden werden. Es ist deswegen auch eine ganz spannende Zeit des Jazz, weil sie sich im weitesten Sinne an das anlehnt, was man Unterhaltungsmusik nennen könnte. Und der Jazz war zu der Zeit auch Unterhaltungsmusik auf höchstem Niveau. Jetzt wird man dann langsam anfangen.
Aber warum haben wir uns den Schätzen abseits der, wie du es nennst, Master Recordings gewidmet und nicht gleich den Master Recordings an sich? Glaubst du, dass die alle so bekannt sind? Ich glaube es nämlich nicht.
Sind sie nicht, aber wir haben doch immer nicht verraten unseren geneigten Hörerinnen und Hörern, welchen Jazz-Stil wir überhaupt eigentlich heute promoten. Es handelt sich um den...
Bevor wir... Stopp.
Zu spät, das ist draußen. Ich
habe schon geschaut, gesagt. Ich habe beim Hören zunehmend den Eindruck gehabt, dass wir hier eine Kategorie haben, wo man alles reingepackt und alles subsumiert hat, wo man nicht wusste, wo man es sonst unterbringt.
Wie soll ich sagen? Das ist jetzt irgendwie zwar keine schlechte Beschreibung, aber von den vielen möglichen Beschreibungen für Hardbop vielleicht trotzdem die, sicher nicht die zureichendste, weil der Hardbop ist schon sehr wohl ganz klar charakterisierbar. Soll ich es versuchen?
Ja, versuch's einmal, aber vielleicht...
Gerne noch was zuvor, Stefan. Mit der
Zeitspanne an, über die wir heute zumindest reden. Ja.
Also ich würde es eingrenzen, du darfst mich gerne korrigieren, ich sage mal auf die 50er Jahre im weitesten Sinne. Und zwar ziemlich genau von 1950 bis 1960. Das war so die Hochblüte des Hardbop für mich. Und natürlich gab es danach Hardbop und es gab davor schon Hardbop, aber so die richtig... bekannten und großen Geschichten, auch die großen Stars des Hardbop und ihre großen Werke sind eigentlich in dieser Zeit entstanden, aus meiner Sicht. Einspruch von deiner Seite?
Na, Einspruch nicht, vielleicht nur Ergänzung. Hardbop wird immer noch gespielt heute.
Selbstverständlich, natürlich. Und abgesehen davon habe ich heute beim nochmal letztendlich final reinhören für mich festgestellt, dass es vom Hardbop dann eine ganz, ganz logische Konsequenz gibt, die sich auch aus der Geschichte ableitet, aber das möchte ich gerne später verraten, wenn ich nicht darauf vergesse, das zu tun.
Ich werde dich daran erinnern. Woran soll ich dich erinnern?
Erinnere mich daran, dass es dann vom Hardbop eine logische Überleitung in die nächste große Phase des Jazz gibt, die gut, dann am also Ende des Tages noch viel spannender wahrscheinlich gewesen ist.
Stichwort logische Überleitung.
Ja,
na, gut. Dann definier mal. Ja. Das, was ich gefunden habe, im Internet, weil ich selber mal das in Worte fassen wollte, was ich erkenne, aber nie so richtig beschreiben konnte. Ich weiß, es gibt so Jazz-Stile, die wir ja sonst immer hier behandeln, die relativ oder die vergleichsweise leichter abzugrenzen sind, für mich zumindest, als das, was wir heute machen. Drum habe ich versucht, das im Internet zu recherchieren, bin aber auch nicht auf wirklich sehr befriedigende Definitionen gestoßen.
Ja, mein alter Buddy, weißt du, was ich mache? Ich mache es mir leicht und greife mir in solchen Fällen dann noch einmal zur Abrundung des Themas den guten alten Joachim Ernst Behrendt, Klassiker des Deutschen, der deutschen Jazzrezeption, der das Jazzbuch geschrieben hat. Und der hat eigentlich immer sehr, sehr griffige Formulierungen gehabt und ich lehne mich jetzt an ihn an. Er ist schon gestorben, er möge da oben dankbar hinunterblicken oder es nicht estimieren, was ich dazu zu sagen habe. Es lehnt sich, wie gesagt, an ihn an. Und er beschreibt das so schön, in dieser Zeit, die wir jetzt gerade schon eingegrenzt haben, ist der Bebop übergegangen in eine Weiterentwicklung, die sich so im Wesentlichen in zwei Richtungen divisioniert. Das eine ist der Cool Jazz, ich sage einmal auf die Schnelle und vereinfacht von unserem großartigen Miles Davis erfunden, eigentlich mit seiner vielleicht sogar maßgeblichsten Platte des Cool Jazz, Birth of the Cool. Dann gab es die Hinwendung zu einer anderen Musik, also nämlich zum Hardbop. Und die war ein bisschen die Konsequenz eigentlich aus dem Cool Jazz. Der Cool Jazz war nämlich sozusagen quasi ein Runterkommen von dieser hektischen, aber im besten Sinne hektischen Interpretation des Jazz, die der Bebop gebracht hat, unter den großartigen Charlie Parker und Dizzy Gillespie, die sich sicher am meisten für den Bebop verdient gemacht haben. Und dieses wahnsinnig schnelle, hektische, das der Bebop mit sich bringt, was ja total faszinierend ist, kommt dann runter im Cool Jazz und wird zu einer sehr, sehr nachdenklichen, aber den gleichen technischen Prinzipien folgenden Interpretation des Jazz. Die war aber sehr, sehr stark der Lenis. Tristano ist da zum Beispiel ein wichtiger Proponent gewesen. Die war schon sehr stark geprägt von einem wahrscheinlich sehr westlich europäisch orientierten und stark von den Weißen dann forcierten Verständnis des Jazz. Und die schwarzen Jazzer, die selbstverständlich und berechtigterweise eigentlich immer die Oberhand hatten, weil sie am Ende des Tages doch die genialeren, vor allem in Summe gesehen, die auf die Masse bezogen, die genialeren Geschichten gemacht haben, haben dann sofort wieder als Gegenreaktion das gute alte afrikanische Element hineingebracht. Um das in Worten zu sagen, Blues, Soul, Funk ist sozusagen sofort wieder zum Cool Jazz dazu addiert worden. Und das ist dann vereinfacht gesagt der Bebop geworden, der Hardbop geworden.
Gut, Professor Dieter hat gesprochen. Ich darf dem Professor trotzdem in einer kleinen Sache widersprechen. Ich glaube, Funk war damals noch nicht erfunden worden.
Doch. Funk ist etwas, was wir später Geborenen ganz anders kennen und verstehen, gebe ich dir recht, Stefan. Aber es bezieht sich ganz genau auf diese Elemente, diese stark rhythmischen Elemente, die der Jazz eigentlich in dieser Zeit auch schon hineingebracht hat. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber ich habe mich da auch eines Besseren belehren lassen. Nicht erst jetzt beim Nachlesen, sondern schon früher. Von Größen wie zum Beispiel dem Behrendt.
Gut, dann lassen wir das einmal so dahingestellt. Du hast eine als Vorarbeit eine sehr, sehr lange Liste geschickt von Alben, die ich zum Teil kannte und auch habe, zum Teil oder zum größeren Teil nicht kannte, nicht habe und wahrscheinlich auch nicht nachkaufen werde. Und dann gab es noch einen kleinen Teil, also insbesondere zwei Alben, die ich mal kaufen werde, wobei das eine nicht als Hardpop bezeichnet würde. So, das ist so meine Summa Summarum, ja, dieser Liste. Aber ich glaube, bevor wir zu dieser Liste gehen, hast du sicher noch einiges zum Hardpop insgesamt zu sagen. Also du hast es erwähnt, wir haben so eine Reaktion auf den Bebop gehabt, das ist der Cool Jazz gewesen und das kam halt dann, ich glaube auch vor dem Hintergrund der aufkommenden Popmusik, ja. Rock'n'Roll ist in den 50er Jahren erfunden worden, dann ist die Beatmusik gekommen, vor allem aus Großbritannien, dann kam der Soul, ja, sehr stark in den USA, ich glaube, dass, also Motown, ja, oder Stax Records, das ist alles, was in den so Anfang der 60er Jahre seine Ursprünge hatte. Und dann hatten wir auch noch eine Bluesmusik, die sich langsam vom Süden in Richtung Norden aufgemacht hat und sich dabei elektrifiziert hat. Und ich glaube, alle diese Einflüsse haben die Jazzer ja auch aufgenommen, weil das Gute und das Positive am Jazz ist ja immer, dass man sich nie anderen Musikrichtungen verschlossen hat, sondern immer versucht hat, das eigentlich mit aufzunehmen. Und alles das hat letztlich in diesen Hardpop Eingang gefunden. Würdest du dem zustimmen?
Ich stimme dir da hundertprozentig zu und greife gleich sozusagen deine erste kritische Eingrenzung oder Einschätzung des Hardpop auf, dass er eigentlich, dass das auch von der Liste nichts so ist, dass man sagt, um Gottes Willen, das habe ich nicht besessen bis jetzt, was für ein Wahnsinn, ich muss schauen, dass ich es irgendwo kriege, egal zu welchem Preis. Das liegt aber auch sehr stark, und das geht mal genauso wie dir, auch beim Nachhören jetzt, dass ich mir gedacht habe, die meisten der Sachen, die auch auf dieser Liste draufstehen, und da kann man auch durchaus jetzt gleich einmal die heute schmerzlich vermissten ganz großen, ich sage gleich dazu, wahrscheinlich ist der wichtigste, der Art Blakey mit seinen Jazz Messengers, aber da kann man drüber streiten, sicher einer der wichtigsten, der großartige Platten gemacht hat. Und wenn man die auch dazu nimmt, muss man sagen, auch das ist alles so, dass man das durchaus auch im Hintergrund plätschern lassen kann und jetzt nicht wirklich, wie wir es sicher, glaube ich, beide oft sehen und viele andere unserer Freundinnen und Freunde da draußen beim Jazz hören, so weggerissen und so vollkommen fast fertig manchmal, gerade beim Free Jazz zum Beispiel. Das passiert da alles beim Hardpop nicht. Den hörst du wirklich gut im Hintergrund. Und dann stellt sich die Frage, okay, wenn man wirklich diggend auf der Suche nach Abenteuern in der Musik ist, braucht man den Hardpop? Und ich würde so sagen, wenn man sich anschaut, in welcher Zeit er sich abgespielt hat, dann versteht man einiges mehr. Ich habe durch reinen Zufall heute, Stefan, bevor ich mich mit der dahergesetzt habe, mit meiner lieben Frau, beim Nachtmahl ferngeschaut und sind hineingeplatzt in ORF3, also im österreichischen Fernsehen, wie heißen diese Filme? Die Immenhof-Pferdefilme. Hochzeit am Immenhof gibt's da, was weiß ich, Ferien auf dem Immenhof, weiß nicht, ob das was sagt.
Ja, sagt mir was, ja.
Es ist also wirklich, in den 50er-Jahren entstanden die Filme in Deutschland, eben über eine Familie und Menschen, die da irgendwie so eine Pferdefarm haben und alles ist wirklich eitel Wonne, Waschtrog. Und es ist nur happy. Und jetzt wissen alle, die sich mit Geschichte beschäftigt haben, natürlich war in Deutschland und Österreich ganz stark in der Zeit, wir wollen die Grauen des Krieges vergessen und wollen sozusagen, in der Wirtschaft gab es das Wirtschaftswunder, absoluter Aufschwung in der Wirtschaft, den Menschen ging es besser und besser, aber sie waren auch im Trauma des Krieges und wollten das vergessen. Und es wurde wirklich in der Kultur und der Literatur und der Kunst, wurde wirklich ganz auf Mainstream und auf Happy Life gemacht. Das war in Amerika zwar nicht ganz so der Fall, aber trotzdem gab es auch in Amerika in dieser Zeit noch immer die Nachwehen des Kriegs. Und ich glaube, es waren alle wirklich, man kennt ja auch die 50er Jahre, das 50er Jahr selbstverständlich in Amerika, alles auf Happy Family und nice and fine. Und ein bisschen spiegelt sich das für mich auch im Jazz damals wieder. Es war eine doch sehr gemainstreamte Musik und man merkt dieser Musik an, dass sich die Jazzer wirklich in höchster Kreativität ergehen, wenn es darum geht, sozusagen quasi ihre Sohle zu spinnen und ihre Musikbögen zu spannen. Aber das Korsett, dem sie sich hingegeben haben, wenn es um Harmonien geht und sozusagen um das gesamte Ensemble der Musik, das ist am Ende des Tages, ist es eigentlich sehr, sehr Boccincino-artig gewesen, sehr sehr, sehr brav und das ist es halt. Damit leben wir halt. Es war nicht anders.
Das bringt mich auf ein anderes Thema. Wir sollten mal einen Filmpodcast machen.
Ja, abgemacht.
weil ich, was du gesagt hast über den europäischen Film der 50er Jahre, das stimme ich da vollkommen zu. Bei amerikanischen Filmen sehe ich das schon ein bisschen differenzierter, weil wir hatten natürlich Die typische Doris Day-Komödie stammt aus den 50ern. Aber die Douglas Sirk-Melodramen, die mir gerade einfallen, die stammen auch aus den 50ern.
Na sicher, also, und die Nouvelle Vague ist ja auch da, hat ja auch schon angefangen in Frankreich zu der Zeit. Und
richtig.
Italienische, ja. Neorealismus, also da hast du
ja
recht.
Genau. Ja.
Aber ich glaube in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, inklusive der Schweiz, da war wirklich alles noch zu 95-99% auf vergessen wir den Krieg und seien wir nur glücklich und machen Blödsinn im Fernsehen und im Krieg.
Genau.
Ja. Also war das damals. Und ansonsten, ich sage ich einmal, gibt es eigentlich ich sage einmal, musikhistorisch oder technisch betrachtet aus meiner Sicht zum Hardpop gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer dass es schon, darum haben wir uns vielleicht sogar wirklich dem Thema abseits der großen Master Recordings gewidmet, weil es schon erstaunlich ist, wie viel da in Summe gesehen von den Sidemen, weil da handelt es sich großteils um die Sidemen, über die wir heute reden, von den Sidemen an großartigen Platten damals rausgebracht wurde, die es zumindest wert ist, gehört zu werden, wenn du schon, Stefan, meinst, von denen nicht allzu viel besitzen zu müssen.
Ja, es gab ein paar Alben dabei, da habe ich mir gedacht, so alt werde ich nicht mehr, dass mir das irgendwann mal gefällt.
Jetzt wird es spannend, Stefan. Das muss nicht vergessen, mach's konkret. Würde mich schon sehr interessieren. Was ist denn da so dabei, wo du sagst, okay, brauche ich nicht wirklich?
Also wenn ich mir die Liste anschaue, warte mal, ich versuche das jetzt einmal einzugrenzen. Also das, was ich kürzlich erst gehört habe, wie wir abgeschlossen haben, war Eddie Lockjaw Davis, Very Sexy. Sexy mit A, also Saxophon. Also das habe ich, das war für mich ein fürchterliches Album, muss ich sagen.
Ich fahre fort. In den Wunden zu wühlen.
In den Wunden zu fühlen. Ja, es ist ganz einfach. Weil,
alles gut.
Ich muss jetzt einmal schauen, was ich nicht in eine Playlist aufgenommen habe. Ich glaube, mir geht's besser durch, eine nach der anderen. Dann ist es für mich einfacher, bevor ich da jetzt wieder welche rauspicke.
Natürlich. Und wir sagen einfach was dazu, zu den einzelnen Platten.
Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist uns also zu versuchen zu beschreiben, was Hardpop ausmacht. Wir haben schon ein bisschen das definiert und gesagt haben, ja, im Grunde ist es Bebop auf eine vereinfachende Art und Weise. Wir haben verschiedene Einflüsse. Blues kommt sehr oft vor jetzt, ja. Das, und zwar auch sprichwörtlich. Also es gibt also viele Titel, Stücke, die dieses Wort Blues im Namen haben. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Soul Jazz in den Mund nehmen darf. Das ist halt auch so die Beginnings, ja. Dieser Lou Donaldson zum Beispiel hat ja nichts anderes gemacht in seinem Leben, zum Beispiel Soul Jazz. Ich weiß nicht, ob er besser geworden ist, der Blues Walk, den du da reingenommen hast, aus dem Jahr 58, hat mir zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen. So hab ich für mich nicht als unterhaltsam wahrgenommen.
Naja, das ist eigentlich bereits, sage ich mal, der Höhepunkt gewesen. Was danach kam, das ist dann teilweise noch mehr Kaufhausmusik geworden, aber durchaus im besten Sinne. Aber also das war schon, sage ich mal, sein konzisestes Album wahrscheinlich aus dem Jahr 1958.
Okay. Ja, aber wie gesagt, versuchen wir es doch einmal durchzugehen, diese Alben. Du hast ja sicher was dabei gedacht, sondern die waren ja jetzt nicht nur so schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Ich nehme an, du hast auch das meiste davon zu Hause, oder?
Ich habe einen Gutteil davon zu Hause, ja. Wobei das nicht die Grundlage war, sondern einfach wirklich auch, es war ein Matching aus den Dingen, die ich kenne und den Dingen, die schon so allgemein hin, unter anderem auch unter Hinzunahme unseres geschätzten Penguin Guides to Jazz, die ja auch sehr, sehr kritisch und strenge Bewertungen abgeben und da durchwegs 3,5 bis 4 Sterne Alben, würde ich mal sagen, finden sich hier wieder. Das ist schon, vom Prinzip her geht es mir ja eh nicht anders als dir. Liegt aber, glaube ich, schon daran, dass wir momentan in einer Phase sind, wo wir himmelsstürmend quasi die Extreme der Musik, nicht nur im Jazzbereich, aber da haben wir es in den letzten Folgen ja auch bewiesen, dass man da himmelsstürmend sozusagen quasi eher die teilweise anspruchsvollen bis anstrengenden Bereiche des Jazz ausloten wollen. Und da passt das halt nicht so gut hinein. Aber ich sage einmal, so wie die gute alte Erkenntnis, fresst Scheiße, Milliarden von Fliegen können nicht irren, ist es da auch so. Der Hardpop ist wahrscheinlich die am Ende des Tages trotzdem bis heute in Summe gesehen über die Jahrzehnte meistgehörte Richtung des Jazz.
Das ist ja in gewisser Weise easy listening, gell?
Es ist Easy Listening auf höchstem Niveau. Und das genau. ist auch etwas, was also es wert ist, finde ich. Dass du dich einfach im Hintergrund, genau. du kannst es spüren, du kannst dabei Zeilung
lesen. Naja, so ist es. Gut, aber ich fange jetzt trotzdem beim ersten Album an, das du erwähnt hast, das habe ich auch zu Hause. Gibt es in zwei Ausführungen, nämlich Errol Garners Concert by the Sea, 1955 aufgenommen, in zwei Ausführungen deswegen, weil das Original Concert by the Sea war ein einfach Album und The Complete Concert by the Sea, das ich habe, ist ein Doppelalbum. Errol Garner ist ein Pianist, einer der ganz Großen eigentlich. Errol Garner habe ich es erst einmal gehört, als ich im Plattenschrank meiner Eltern herumgesucht habe. Und dort ist Gott sei Dank Errol Garner gestanden. Ich habe es geerbt, ich habe es jetzt noch zu Hause. Leider nur sehr, sehr wenig. Ich glaube, es war überhaupt nur eine Platte. Garner in Paris. Und das Konzert bei der Sieben haben wir dann irgendwann noch gekauft. Ist jemand, über den ich jetzt vielleicht nicht alleine, aber er und seine Wegbegleiter, ich denke da an Bud Powell und so weiter, über die wir mal eine Sendung machen könnten. Also diese klassischen Pianisten. Was zeichnet ihn aus? Ich kann es gar nicht so beschreiben, weil ich mich jetzt musiktheoretisch zu wenig damit auseinandergesetzt hätte, um jetzt Errol Garner zu beschreiben im Vergleich zu anderen Pianisten. Ich weiß, er ist einer, der sehr, sehr fließend spielt, sehr, sehr schnell spielt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob er jemals Noten selber gelernt hat. Und einem seiner Stücke ist sogar ist in einen Film eingegangen, nämlich Play Misty for Me von Clint Eastwood. Mhm. Ja, du kennst den Film möglicherweise aus den Anfang der 70er Jahre. Da geht es um einen Radio-DJ, den spielt der Clint Eastwood und eine Frau ruft immer an und sagt, Play Misty for Me, und die, glaube ich, rückt ihm dann auf die Pelle.
Ja, ja. Ja, einer der 70er-Jahr-Filme von mir, ja, die wirklich sehr, sehr gut sind und eher so ein bisschen fast in die typische psychologische Schiene hineingehen, gar nicht so typisch Clint Eastwood.
Ist ungefähr 173 Jahre her, dass ich den gesehen habe, das letzte Mal. Okay, also Errol Garner, also da kann ich schon mit, ja, beim ersten Album. Zum zweiten möchte ich auch noch was sagen, George Russell, da haben wir ja eigene Sendung gewidmet, Jazz Workshop war, glaube ich, seine erste, wenn ich mich erinnere. Mhm. Ich sehe das schon als Übergang zum Modal-Jazz. Es hat natürlich viele Bebop-Elemente, Hardbop-Elemente, aber es geht bei mir schon in Richtung Modal. Ist natürlich ein tolles Album, aber das haben wir, glaube ich, in dieser Sendung über George Russell schon eingehend behandelt. Ja, willst du noch was sagen dazu?
Ich möchte vor allem dazu sagen, dass genau das die Abgrenzung ist, nämlich wie immer bei diesen Dingen, und auch der Joachim Ernst Behrendt macht ja da eine Kategorisierung, mit der ich eigentlich sozialisiert wurde als jüngerer Bub, die so gar nicht der Realität entspricht. Wie immer ist die Realität viel bunter, kantiger, verrückter und uneingrenzbarer, als wir das immer versuchen, wenn wir ein Schema über die Welt drüber legen. Und der Behrendt macht das natürlich auch und teilt sogar den Jazz in Jahrzehnte ein, und eben die 50er sind für ihn eben das Jahrzehnt des Cool Jazz und des Bebop. Und wenn man sich aber anschaut, wie viele bereits modale Werke in dieser Zeit entstanden sind und wie viel früher es eigentlich auch schon den Hardbop zum Beispiel und den Cool Jazz gegeben hat, dann passt das ja eh alles nicht. Und insofern hast du den Bebop, den modalen Jazz jetzt sehr treffend hier hineingebracht. Viele von den Platten, die ich da jetzt drinnen hätte, und wahrscheinlich sogar meine liebsten, sind wahrscheinlich in Wirklichkeit mehr modal als Hardbop. Aber das ist ja auch so, wenn man sozusagen nicht so streng zwischen modal und Hardbop unterscheiden würde, dann gibt es schon einige ganz, ganz tolle Platten aus dieser Zeit, die man mit etwas Großzügigkeit eben unter den Hardbop-Jazz einreihen könnte.
Ja, das ist richtig. Ich meine, die Abgrenzung ist halt immer nur eine letztlich hilfsweise Abgrenzung.
Ja.
Vor allem in einer Zeit, wo sich die Strömungen ja schon überschnitten haben und das eine aus dem anderen rausgewachsen ist.
Du siehst es ja sogar bei den Platten selber, Stefan. Wenn du sie dann durchhörst, ist es so, dass die heute ins Spiel gebrachten Platten ja auch teilweise klassische Hardpop-Stücke enthalten, manchmal durchaus Cool-Jazz-Stücke enthalten und teilweise eben sehr wohl in die modale Richtung gehen. Also es ist, die Musiker haben sich selbstverständlich überhaupt in keinster Weise an die Klassifizierung, die dann später über das Ganze drüber gestülpt wurden, gehalten und auch nicht an die Klassifizierungen, die es damals schon gegeben hat. Zum Beispiel die Geschichte für den Cool-Jazz, den West Coast-Jazz zu nennen und dann die Gegenbewegung, die auch noch coole Gegenbewegung als East Coast Jazz dann zu bezeichnen, das waren eindeutige Erfindungen der Plattenfirmen und nicht der Musiker. Die haben sich einen Teufel um das geschert, die haben ihre Musik gemacht und haben bestenfalls, wenn sie etwas sozusagen irgendwo in einer gewissen Form von Mainstream gemacht haben, haben sie bestenfalls darauf geschützt, dass sie Kohle verdienen müssen, damit sie sich ihr Rauschgift leisten können. Ne? Das ist bestenfalls die Kategorisierung gewesen. Wie viel Rauschgift kann ich mir kaufen, wenn ich jetzt in eine gewisse Richtung gehe und nicht ich möchte mich jetzt dieser Richtung unterordnen.
Ja, das stimmt. Damit kommen wir zum dritten, einem gewissen Kenny Dorham. Zum Kenny Dorham muss ich sagen, mit dem muss ich mich noch näher beschäftigen. Ich habe nur ein Album von ihm zu Hause, das ich mir zweimal kaufen musste, nämlich Trompeta Toccata. Warum musste ich es mir zweimal kaufen? Das ist die erste Ausgabe, die ich bekam. Das war die erste Platte, bei der mir das jemals passiert ist, dass Mittelloch war nicht in der Mitte. Ja, es war ein Wahnsinn. Also sowas
habe ich noch nicht gesehen. Zu viel Rauschgift genommen oder zu viel Alkohol getrunken.
Französische Blue Note Pressung, ja.
Die sind an sich also, nicht so schlecht sonst.
Also. Ja, musste ich ein zweites Mal kaufen. Mag ich auch sehr gerne das Album. Mhm. Gehört habe ich auch noch Roundabout Midnight at the Café Bohemia. Mhm. Ja, das ist halt, das ist schon ein bisschen verstaubt, muss ich sagen. Also es ist doch aus dem Jahr 56. Aber es ist ein absolut klassischer Hardpop.
Mhm. Na, hast du denn den Quiet Kenny beispielsweise?
Ja, habe ich eben nicht. Ja, darum sage ich, ich muss mich da mehr
unbedingt mit Kenny Dorham beschäftigen. Ist wahrscheinlich, also die Trompeta Toccata mag ich auch sehr, sehr gerne. Der Quiet Kenny ist aus meiner Sicht, und es geht dann schon fast wieder ein bisschen in die Cool-Jazz-Richtung, wie gesagt, was gerade erwähnt wurde. Die Künstler halten sich da nicht an Klassifizierungen. Aber das ist wirklich einfach feine Musik und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr spannende und interessante Themen, die da in der Quiet Kenny abgehandelt werden. Mhm. Gilt übrigens auch für die folgende Platte aus der Liste, Music to Listen to Red Norvo.
Ja, da wollte ich dich bitten, dass du zum Red Norvo was sagst. Ich kannte den nur vom Namen her und jetzt abgesehen von dem Album, das du gerade erwähnt hast, habe ich von dem auch noch nichts gehört. Bemerkenswert an dieser Platte ist vor allem das Cover. Es ist ganz, ganz fürchterlich und damit auch wieder originell. Das ist auf einer Blumenwiese steht ein Vibraphon. Red Norvo ist Vibraphonist. Und der Red Norvo lehnt an dem Vibraphon an der kurzen Seite. Und links und rechts davon stehen ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge und spielen auf dem Vibraphon. Alles in weiß gehalten. Ich meine die Menschen.
Also das passt. Eigentlich ist das genau das, Quod Erat Demonstrandum, was wir gesagt haben. Das ist ein bisschen ein Spiegel dieser Zeit gewesen. Ja, happy family, happy life. Alles ist gut und die Atombombe möge doch nicht über uns niedergehen. Also so ein bisschen ist die Geschichte und mehr muss ich dir ehrlich sagen, kann ich zum Red Norvo auch nicht sagen, außer dass ich die Platten einfach gut gefunden habe.
Aber hast du sie zu Hause?
Ich habe sie, glaube ich, zu Hause, ja.
Also wie kam der in die Liste? Das würde mich interessieren.
Der Red Norvo ist eigentlich einer, für den dieses klassische, für den das Thema heute sozusagen geradezu geschnitzt wurde. 50er-Jahr Hardpop-Schätze abseits der legendären Master-Recordings und der legendären Master, muss man auch sagen, sozusagen quasi. Weil der Red Norvo wäre wahrscheinlich ansonsten in den Annalen der Geschichte nicht vorgekommen, außer als begabter Vibraphonist, der ihn auf unterschiedlichsten Platten mitgespielt hat. Wenn er nicht diese eine Platte gemacht hat, die sehr wohl auch im Penguin Guide unter die bemerkenswertesten Alben sozusagen der Jazzgeschichte. Also es ist jetzt nicht gerade ein Crown-Album geworden, aber ich glaube, es ist zum Beispiel eines von denen, die mit 4 oder zumindest 3,5 Sternen bewertet sind. Und damit hebt sich schon mal deutlich aus dem Jazz-Kanon ab. Und das ist für mich irgendwie so ganz typisch eigentlich auch für den Hardpop, weil im Hardpop ist es einer großen Anzahl von Künstlern, von Sidemen möglich gewesen, sehr, sehr anspruchsvolle Platten zu machen, die Gültigkeit bis heute haben. Und eben nicht aufgrund von ihrer Zeitgebundenheit irgendwann einmal aus dem Rezeptionskanon rausfallen. Weil eben doch eingängig genug, dass man sie auch durchaus im Hintergrund hören kann. Und daher finden sie dann heute auch wieder Firmen, die Reissues herausgeben. Also ist das auch ein guter Punkt zu sagen, wenn man sich dafür interessiert, dann ist es jetzt auch eine gute Zeit, sich mit Platten aus dieser Zeit einzudecken, eben auch abseits der großen Recordings, die man schon früher und auch später wieder kriegen wird.
Aber ist der noch irgendwo anders in Erscheinung getreten?
Könnte ich jetzt nicht wirklich, da müsste ich selber diggen, was in Alex O'Knight.
Ja. Ich habe nämlich ein Stück ausgesucht von dieser Platte, das heißt Divertimento First Movement. Das klingt ja sehr klassisch. Und ja, irgendwie hat es mich beeindruckt. Ja.
Das gilt übrigens auch für den nächsten, der da jetzt in der Liste aufstellen wird, den Gigi Gryce.
Der Gigi Gryce, von dem habe ich noch nie etwas gehört in meinem Leben, von seinem Partner auf diesem Album allerdings schon. Donald Byrd. Also red mal über diesen Gigi Gryce.
Naja, es ist sehr, sehr viel mehr weiß ich eigentlich über ihn auch nicht, außer dass er unter anderem Mitspieler bei den Jazz Messengers war und damals wirklich mit vielen der Hardbop-Bebop-Größen, sagen wir mal so, zusammengespielt hat. Und dass er zu seiner Zeit, also in den 50er Jahren, durchaus auch eine bekannte Größe war, der, ich sage mal, einem Art Blakey, wenn er irgendwo aufgetreten ist, nichts nachgestanden ist und mit Sicherheit wahrscheinlich ähnliche Honorare mit seiner Band gekriegt hat. Also der war so ein bisschen was wie eine Zeitberühmtheit, soweit ich das nachvollziehen konnte.
Saxophon?
Ja, wie ich festgestellt habe, ein Großteil unserer Musiker heute, also der Hardbop ist wirklich ganz, ganz stark Saxophon geprägt und das sieht man eben auch an den, und allfällig dann noch Trompete, ja, Piano natürlich auch, aber sehr, sehr stark Saxophon geprägt. Also viele der Saxophonisten aus dieser Zeit haben dann eben tolle Werke unter eigenen Namen rausgebracht, die sich auch in dieser Liste heute wiederfinden. Ja, Gigi Gryce, wie gesagt, hat diese Gigi Gryce and the Jazz Lab Quintet im Jahr 1957 aufgenommen und dann eben im Jahr 1960 unter dem Namen Donald Byrd und Gigi Gryce die Platte heißt auch Jazz Lab Quintet. Also es gibt zwei Platten vom Gigi Gryce, die ich sag mal, die man, wenn man sie irgendwo kriegen kann, unbedingt aufgreifen sollte.
Ich dachte, das wäre die gleiche.
Nein, das glaubt man, wenn man schnell hinschaut, das ist aber nicht das Gleiche. Ich glaube, die erstere, aus dem 1957, da hieß einfach seine Formation Jazz Lab Quintet. Und bei der 60er-Jahr-Platten heißt dann die Platte Jazz Lab Quintet und wird unter Donald Byrd und Gigi Gryce geführt. Okay. Beides Platten, wo ich sage, wenn man sie irgendwo kriegen kann, oder sie sich kaufen, gibt es sicher nicht lange am Markt und ist Musik, von der ich gerne besitzen wollen würde, nicht nur hören.
Ja, also ich kenne, wie gesagt, den Donald Byrd, der hat dann im Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre ein paar so Soul-Jazz-Alben gemacht, wo das ein oder andere sehr wohl hörenswert ist, habe ich auch zu Hause, aber ist nicht unser Thema heute. Beim nächsten Album, Clifford Jordan und John Gilmour, da muss ich gestehen, ist bei mir nichts hängen geblieben. Ich weiß nicht warum. Wenn man sich das Album anschaut, da spielen schon bekannte Persönlichkeiten wie Horace Silver oder Art Blakey mit. Und auch das Cover ist relativ cool. Aber von der Musik her ist nichts hängen geblieben.
Das finde ich irgendwie interessant. Dann hast du möglicherweise wirklich gerade nicht gut genug zugehört oder vielleicht in die falschen Passagen reingehört. Ich glaube, es ist ein Blue Note Album, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ist es.
Und es ist mit Sicherheit einer der großen Blue Note Klassiker aus den 50er Jahren. Also Blowing in from Chicago ist also Das kennen alle Leute, die sich ein bisschen mit Jazz auseinandergesetzt haben und die vor allem Blue Note-Fans sind. Also das zählt sicher zu den 50 wichtigsten Platten, die auf Blue Note jemals aufgenommen wurden. Das wäre auch meine Einschätzung. Also vielleicht hörst du da noch einmal hinein. Das ist wirklich eine von den echten Empfehlungen.
Na, mache ich doch. Ja. Es gibt so Situationen im Leben, da hört man was und es kommt nicht an.
Es kommt nicht an, ja. Bin ich ganz bei dir. Ja.
Passiert. Gut. Johnny Griffin. Johnny Griffin habe ich zu Hause, allerdings nicht dieses Album, sondern anderes. Wahrscheinlich, ich frage mich jetzt nicht welches. Ich bin überfragt. Die Blowing Session, die du angegeben hast, als Beispiel, aus dem Jahr 57, ist ja leider auch nicht bei mir angekommen in Wirklichkeit.
Naja, kann ich auch gut verstehen. Beim Johnny Griffin, das ist sein Paradebeispiel, wo ich die meiste Zeit, wenn ich ihn irgendwo, auch wenn ich von ihm eine Platte in der Hand hatte und dann mal reingehört habe, mir gesagt habe, okay, brauche ich einfach nicht. Bis ich irgendwann einmal, wenn ich dann doch mir die eine oder andere Platte von ihm gegriffen habe und auch behalten habe, gemerkt habe, das ist einfach coole Mucke, die man sozusagen immer im Hintergrund hören kann, ohne dass sie einem nervig wird. Und sie ist aber auch nicht so beliebig, dass man nicht merkt, dass Musik läuft. Dafür steht für mich Johnny Griffin. Und ich würde mal sagen, sehr, sehr viele seiner Zeitgenossen, die eben im Hardpop gewühlt haben, musikalischerweise.
Ich sage es jetzt einmal, wenn ich mir die Liste anschaue und sehe, wo wir jetzt gelandet sind, wir werden diese Sendung voraussichtlich in zwei Teilen ausstrahlen. Weil ich denke, wir werden noch sehr, sehr lange reden über die einzelnen Alben. Also Leute, wenn dann irgendwann eine Unterbrechung stattfindet, hört es dann einfach beim nächsten Mal weiter.
Ich habe sowas schon befürchtet, nachdem ich gemerkt habe, wie viel Zeit du den ersten beiden Platten schon gewidmet hast. Ich hätte durchaus ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich finde es aber deswegen auch charmant, weil man sieht, deine anfängliche Skepsis gegenüber dem den Hardpop-Musikern abseits der Master-Recordings löst sich jetzt insofern auf, dass, wie wir beide sehen und du vorgegeben hast, möchte ich jetzt fast mal sagen, es schon sehr viel dazu zu sagen gibt und natürlich, sage ich mal, behaupte ich mal, noch mehr zu hören.
Ja, anders, schau, wir könnten ja natürlich die Liste nehmen und irgendwo reinstellen, aber ich glaube, da es wäre dann schon ein bisschen am Sinn vorbei, weil wenn wir schon eine Liste haben, die wir durchgehört haben, dann sollte man zu den einzelnen Alben auch was sagen. Ja? Ob das jetzt negativ, positiv oder neutral ist, ist egal. Aber einmal unsere Eindrücke.
Ja, ja.
Der nächste ist ja ein wiederum relativ bekannter Musiker, nämlich Paul Chambers, ein Bassist. Und das, auch die Platte heißt Bass on Top aus 57. Paul Chambers ist uns bekannt, ja, aus diversen anderen Formationen als Sideman. Hat mit allen Größen auch gespielt, ja, und ist sicher einer der renommiertesten Bassisten in dieser Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Soloalben oder wie viele, na, Solo ist falsch gesagt, wie viele Alben unter seiner Leadership entstanden sind. Bass on Top ist eines davon. Ja, die Frisur von Paul Chambers ist ein bisschen seltsam gewesen, aber ansonsten ist das Album durchaus okay.
Und das ist auch irgendwie wieder so ein Paradebeispiel, dass du mit einer relativ hohen Sicherheit davon ausgehen kannst, dass die großen Sidemen von den Master Recordings aus dieser Zeit, der Paul Chambers ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Mitglied gewesen bei Miles Davis in seinem Quintett. Und
mit Paul Chambers hat ja auch kein Blue eingespielt, oder?
Ich könnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber er würde durchaus sinngemäß dort hineinpassen. Und die Bass on Top oder Bass on Top ist einfach sozusagen quasi eine Platte, die absolut auf gleichem Niveau sich befindet, wie ich sage mal zumindest wie die Milestones von Miles Davis. Kind of Blue ist dann vielleicht schon noch einmal wirklich eine Kategorie für sich, aber das ist definitiv eine Platte, die, wo man sich absolut nicht genieren muss, wenn man sie besitzt und großartiges Ding und ist wieder so ein Beispiel dafür, dass wirklich auch die Sidemen in dieser Zeit was aus sich und ihrer Musik machen konnten. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Hardbop einfach er ist gerade so anspruchsvoll, dass du da wirklich gute Musik, guten Jazz machen kannst, aber er ist nicht so anspruchsvoll, dass man da sozusagen quasi schon ein absoluter Meister sein muss, um daraus was zu machen, was dann irgendwie auch die Zeit überleben kann.
Ja, es war also ein bisschen Learning by Doing und ich springe jetzt doch nochmal zum Johnny Griffin zurück, weil den habe ich schon auch in der Playlist aufgenommen, weil diese Blowing Session ist ja eigentlich entstanden mit dem John Coltrane.
Ja.
Ja, also Griffin am Altsaxophon nehme ich mal an, der Coltrane war am Tenor. Aber es ist halt trotzdem für mich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das waren so die ganzen Hardbop-Anfänge auch von Coltrane und er war auch sehr, sehr stark als Sideman in dieser Zeit eingesetzt. Da gab es ja auch die Drogenprobleme, über die wir schon mal geredet haben. Ja, apropos Dieter, genug geredet. Ich glaube, wir haben für heute genug geredet. Ich sehe da noch eine sehr, sehr lange Liste und ich denke, wir heben uns das jetzt für einen zweiten Teil auf. Was meinst du?
Bin ganz bei dir, Stefan. Das Thema ist wirklich abendfüllend im wahrsten Sinn des Wortes. Höchste Zeit, Schluss zu machen und bin schon gespannt auf den zweiten Teil.
Ich auch und damit belassen wir es für heute. Unsere Schlusshinweise wie üblich. Ihr findet uns im Internet auf letscast.fm, auf meinmusikpodcast.de und auf den Streamingdiensten Spotify sowie auf Apple iPods. Ja, und das wär's für heute. Tschüss, Leute.
Tschüss, Stefan. Baba, ihr da draußen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.